Verwalter Gottes, kein Job wie jeder andere, habe ich die Predigt zum Text, den Martin Petrick gerade vorgelesen hat, mal überschrieben. So besondere Jobs gibt es ja eine ganze Menge. Erinnern Sie sich noch an diesen französischen Banker und Börsenhändler, der im letzten Jahr zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt wurde, nachdem er etwas skrupellos etwa 5 Milliarden Euro seiner Bank in leichtsinnigen Finanzgeschäften verzockt hatte. 5 Milliarden. Einfach so. In erster Instanz wurde der arme Kerl sogar noch zur Rückzahlung der gesamten Summe verurteilt. Da hätte er wahrscheinlich einige Überstunden machen müssen. An diesen Fall musste ich spontan denken, als ich den Predigttext las. Martin hat ihn ja gerade gelesen, der steht ja auch in Ihrem Flyer. Sie können mal zwischendurch immer mal wieder reinschauen. Ein Gleichnis Jesu aus seinen sogenannten Endzeitreden. In diesem Lehrtext spricht Jesus über seine durchaus lange Abwesenheit und seine Wiederkunft und das damit verbundene Gericht. Und darüber hinaus spricht er auch darüber, wie seine Nachfolger die Zeit bis dahin verbringen sollten. Das Gleichnis, ich habe mal so ein bisschen durch die Auslegungen geschaut, ist wirklich ein Tummelplatz für die verschiedensten Auslegungen. Und nicht ganz einfach herauszufinden, was Jesus uns damit heute zu sagen hat. Es geht also um drei Knechte, die eigentlich viel mehr sind als das, eher Verwalter oder so eine Art Prokuristen, denen jedenfalls ein Vermögen anvertraut wird. Schauen wir uns das Gleichnis mal ein bisschen genauer an. Drei Verwalter und ein Riesenvermögen, ein erster Punkt. Bevor Jesus in Matthäus 25, da wo dieses Gleichnis steht, über das allgemeine Weltgericht spricht und seine Wiederkunft, da beschreibt er in diesem Gleichnis, wie er seinen Nachfolgern begegnen wird. Da reist also ein sehr, sehr reicher Mann für lange Zeit ins Ausland und hinterlässt seinen Verwaltern sein gesamtes Vermögen. Das war damals so ein übliches Verfahren, da man in der Tat oft sehr, sehr lange unterwegs war. Gab noch kein Flugzeug, die Reisen dauerten lange. Und so ein Kamelstärke, ein KS, dauert eben so seine Zeit. Und die Leute sind wirklich jahrelang weg gewesen und keiner wusste so recht, wann sie wiederkommen. Und bevor er weggeht, verteilt er sein Vermögen. Auch das damals ein übliches Verfahren. Von den drei Leuten, von denen hier gesprochen wird, bekommt allerdings nicht jeder das Gleiche, sondern jeder, so steht es im Text, nach seinen Fähigkeiten. Niemand soll überfordert werden. Das impliziert natürlich aber auch zugleich, dass sie nach ihren Möglichkeiten bitteschön auch etwas damit machen sollten. Und was sie kriegen. Ein Talent. Das ist ein griechischer Begriff für ein Geldgewicht. Das entsprach etwa damals so 60 Pfund oder ungefähr einem damaligen Zentner. Und das wiederum entsprach so ungefähr 6.000 Drachmen oder Denare. Der Tageslohn eines Arbeiters damals war ein Denar pro Tag. 6.000 Denare sind also 6.000 Arbeitslöhne oder umgerechnet mit Taschenrechner 20 Jahre. 20 Jahre Arbeitslohn für ein Talent. Der erste bekommt also 5 Talent, das ist der Gegenwert für 100 Jahre Arbeit. Der zweite 2 Talent, 40 Jahre und selbst der dritte mit einem Talent hat noch den Gegenwert des Lohnes für 20 Jahre Arbeit. Ein Riesenvermögen. Die ersten beiden machen sich also so gleich, steht da im Text, so gleich an die Arbeit und nutzen das ihnen anvertraute Vermögen. Der dritte, nun, der ging hin, steht hier, und verbuddelte das Geld. Das war übrigens ganz nach den Regeln des Talmud, um sein Vermögen vor Dieben zu schützen. Er ging also hin. Diese Worte stehen bei den anderen beiden Knechten nicht, nur bei ihm. Vielleicht heißt das, er distanzierte sich oder er ging seinen eigenen Geschäften nach oder er kümmerte sich nicht weiter um die ihm übertragene Verantwortung. Dann kommt ihr Herr wieder nach langer Zeit und die drei Verwalter werden zum Rapport bestellt, zur Abrechnung. Die ersten beiden haben ihren Einsatz verdoppelt, haben gut damit gewirtschaftet und sie werden reich belohnt. Und zwar beide gleich, mit den gleichen Worten, obwohl der eine 5 und der andere nur in Anführungsstrichen 2 Talent dazu gewonnen hat. Eben jeder nach seinen Fähigkeiten. Recht so, du guter und treuer Knecht. Sie sind über weniges treu gewesen und sollen über vieles gesetzt werden. Wie sich das für die Leute wohl damals angehört hat. 100 Talent, 100 Jahreslöhne, Entschuldigung, 5 Talent, 100 Jahreslöhne soll wenig gewesen sein und sie sollen über vieles gesetzt werden. Was für eine Belohnung soll das wohl werden? Und der dritte, er hat seinen Herrn völlig ignoriert. Ihn gar nicht gekannt, wie er wirklich ist. ist ja wieder, das kommt aus diesem Gleichnis hier auch raus, er ist wieder ein harter Mann, noch erntet er, wo er vorher nicht ausgeteilt hat. Im Gegenteil, das ist wirklich komplett falsch, was dieser dritte Verwalter da behauptet. Da hat einfach jemand völlig an seiner Bestimmung vorbeigelebt und hat sich keinen Deut um das gekümmert, was sein Herr ihm aufgetragen hat. Hast du dein Talent zurück, sagt er ihm. Und der Herr, der zurückgekehrt ist, verurteilt ihn genau nach seinen eigenen Worten. Wenigstens zur Bank hätte er das ja bringen können, dann hätte der sein Herr ihn wenigstens das Geld mit Zinsen zurückbekommen. Aber nicht mal das hat der dritte Verwalter getan. Gar nichts hat er gemacht. Seine Strafe, er wird im wahrsten Sinne des Wortes rausgeworfen. In die absolute Dunkelheit und Ferne. Schauen wir uns mal die ersten beiden Verwalter an. Dabei fiel mir Menas ein. Menas, haben Sie schon mal von ihm gehört? Der steht schon seit vielen, vielen Jahrhunderten auf einem Bild. Auf einem Bild, das im Louvre hängt, stammt aus dem 6. Jahrhundert und ist von einem unbekannten Meister. Hier haben wir es mal. Es zeigt Jesus zu erkennen am Kreuz im Heiligenschein auf der rechten Seite und Menas, den heiligen Menas. Nach kirchlicher Überlieferung war er ein ägyptischer Soldat, der irgendwann Christ wurde und später als Einsiedler in Phrygien lebte und irgendwann im Rahmen der damaligen Christenverfolgung aufgrund seines öffentlichen Bekenntnisses zum Christentum gefoltert und dann auch hingerichtet wurde. Er wird immer noch in der koptischen Kirche in Ägypten besonders verehrt. Auf dem Bild steht er links neben Jesus und nicht als demütig kniender Knecht vor ihm. Die beiden sehen eher aus wie Freunde. Sie sehen sich sogar ein klein wenig ähnlich, wenn man genau hinschaut. Menas ist nur etwas kleiner als Jesus, aber sie stehen fast auf Augenhöhe nebeneinander, wenn auch mit einem gewissen achtungsvollen Abstand. Jesus hat seine Hand auf Menas Schulter gelegt, freundschaftlich und schützend. Menas selber deutet mit seiner rechten Hand auf Jesus, wie zwei Freunde. So wünsche ich mir meine Beziehung zu Jesus auch. Jesus trägt ein großes Buch, die gesamte Heilige Schrift. Und auch Menas hat in seiner linken Hand eine ganz kleine Schriftrolle. Sein Anteil an dem Ganzen, sein Beitrag, um Gottes lebendiges Wort in diese Welt hineinzutragen. Er ist Teil von Gottes Plan, sein Verwalter auf dieser Welt. Ein Verwalter von Gottes Geheimnissen, so sagt es Paulus. Er schreibt im 1. Korintherbrief 4, im 1. Vers, so soll man uns nun als Diener des Christus und als Verwalter der Geheimnisse Gottes betrachten. Das ist dieser unermessliche Schatz, der uns anvertraut worden ist, so wie dem Verwaltern im Gleichnis. Das Geheimnis des Evangeliums, das wir in Jesus Christus erkannt haben, unsere Erlösung durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz. Und damit umzugehen, so wie diese beiden Verwalter im Gleichnis, das ist unsere Aufgabe in dieser Welt. Und unser Herr ist gar nicht so, wie ihn der dritte Knecht beschreibt. Wir können ihn stattdessen so erfahren, wie Menas ihn erfahren hat. Als Freund, als Helfer, als Begleiter, der mich in seine Aufgaben mit einbezieht, der mir einen Teil seines großen Schatzes überträgt und mich als sein Verwalter hier auf dieser Welt einsetzt. Die kleine Schriftrolle, die Menas hier hat, ist genauso groß, wie er sie tragen kann, nicht mehr und nicht weniger. Jesus gibt uns verantwortungsvolle Aufgaben nach unseren Möglichkeiten, nach unseren Fähigkeiten. Und an der sollten wir arbeiten. Ein dritter Punkt, nicht die Quantität zählt. Zurück zu unseren beiden Verwaltern. Sie bekommen ihren Anteil am Vermögen ausbezahlt und machen sich, so steht es im Text, alsbald, unverzüglich an die Arbeit. Und sie bekommen diese wunderbaren Worte gesagt, nachdem ihr Herr nach langer Zeit wieder zurückkehrt. Recht so. Du bist ein guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles will ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Erstaunlich, ne? Nicht die Menge des erarbeiteten Gewinnes zählt überhaupt nicht. Der eine hatte ja nur 5, der andere nur 2 Talent dazu gewonnen, wie ich das vorhin schon gesagt habe. Aber für Jesus zählt etwas ganz anderes. Und ich glaube, das ist die eigentliche Aussage und der Zweck dieses ganzen Gleichnisses. Was ich meine, das sagt wiederum Paulus in dieser Stelle im 1. Korintherbrief 4, aber diesmal im 2. Vers. Dort sagt er, nun verlangt man ja von einem Verwalter nichts weiter, als dass er für treu befunden werde. Treue, das ist es, wovon dieses Gleichnis handelt. Alles andere in der möglichen Auslegung, denke ich, ist eher zweitrangig. Nicht auf die erreichten Erträge kommt es an, sondern ob ich an Jesu Auftrag in Treue gearbeitet habe. Nach meinen Möglichkeiten und nach meinen Fähigkeiten. Und mein anvertrautes Vermögen, mein Auftrag, was sollte das denn schon sein? Was kann ich denn schon tun? Ich bin weder Billy Graham, der große Evangelist, und auch kein Gemeindegründer wie Bill Hybels oder ähnliche Größen in der christlichen Kirche. Aber was du tun kannst, das tue. Erzähle deinen Nachbarn, warum du sonntags in einen Gottesdienst gehst. Bete für einen anderen. Schreib für einen Brief für jemanden, der in Not ist oder der alleine ist. Oder eine Mail heutzutage. Besuche einen Hauskreis und nimm einen Freund mit. Vergib jemanden seine Schuld an dir. Oder teile etwas von deinem Reichtum. Segne einen Kranken und lebe deinen Kindern das vor, woran du glaubst. Was legt dir Gott vor die Füße? Vielleicht kennst du sogar schon eine besondere Gabe, die Gott dir gegeben hat. Nutze sie. Was macht dir Spaß? Was tust du gerne? Nutze es für den Herrn und dann arbeite treu daran. Ich war vor ein paar Wochen beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt bei einem Vortrag von Alexander Gerst. Sie kennen ihn vielleicht, das ist der deutsche ESA-Astronaut, der 2014 fast ein halbes Jahr auf der Internationalen Raumstation verbracht hat. Der große Sendesaal vom HR in Frankfurt, montagabends, gerappelt voll. Und was hat dieser Mann erlebt? Unglaublich. Das harte Training, ein wackeliger Start mit einer unglaublich großen Rakete, die fantastische Zeit im Weltraum, unglaubliche Bilder der Erde und des Halls, faszinierende Experimente und ein großes Abenteuer. Und das alles unglaublich spannend erzählt und doch bescheiden. Die Leute waren hingerissen. Am Ende gab es Standing Ovations. Die Leute standen auf und wollten gar nicht mehr aufhören zu klatschen. Nicht jeder kann ein Alexander Gerst sein. Den allermeisten Menschen, welche werden solch große Erlebnisse, die Preise, die Bekanntheit, die Anerkennung und Bewunderung der Menschen verwehrt bleiben. Und das ist okay so. Es gibt halt nur eine begrenzte Anzahl von Kronen auf dieser Welt und damit können wir, denke ich, ganz gut leben. Im Himmel wird es erfreulicherweise anders sein. Da wartet eine Riesenbelohnung auf uns, die an Jesus in dieser Welt festgehalten haben, die ihm treu waren. Geh ein in die Freude deines Herrn. Welche größere Belohnung könnte es für uns Menschen geben? Ein letzter Punkt. Wie soll ich das bloß alles packen? Das kann man sich jetzt natürlich ein wenig frustriert fragen, so wie in dem Psalm, in dem Text, den wir vorhin gemeinsam gelesen und gebetet haben. Denn da war ja noch dieser dritte Kollege. Er hatte seinen Herrn nicht nur nicht verstanden, begriffen, wie er wirklich war, es war ihm auch völlig egal. Er ging hin und verbarg das Geld seines Herrn. Punkt. Mehr steht da gar nicht. Er kümmerte sich nicht mehr darum, wofür er beauftragt worden ist und lebte sein eigenes Leben. Nicht das geringste unternahm er von dem, was der Herr ihm anvertraut hatte. Bis er wieder vor seinem Herrn stand und nach Ausreden suchte. Herr, ich kannte dich, ich wusste, dass du ein harter Mensch bist und ich fürchtete mich. Nun, so sind wir natürlich nicht, oder? Jesus für einen harten, unbarmherzigen Herrn zu halten, ich glaube, das liegt uns sicherlich fern. Andererseits fürchten wir uns nicht manchmal doch ein bisschen, nicht zu genügen, ungerecht zu leben, faul, feige zu sein. Ich zumindest kenne das hier und da, diese Art von Zweifeln. Und was wäre, wenn wir unser anvertrautes Gut so verspielen würden wie dieser Börsenzocker, von dem ich am Anfang gesprochen hatte? Aus Trägheit oder Angst oder Unkenntnis oder Unvermögen. Kennen Sie auch diese zweifelnden Gedanken. Ich kann das nicht, habe nicht die Kapazität dafür, traue mich nicht, habe nicht die Gabe dafür. Ich habe so viele andere Sachen um die Ohren, wie soll ich das bloß alles gebacken kriegen? Ein Unterschied zwischen den drei Verwaltern und im Gleichnis und uns gibt es heute allerdings doch. Ihr Herr war fort und sie waren völlig auf sich allein gelassen. Wir sind nicht allein. Jesus hat uns, als er diese Welt verlassen hat, seinen Heiligen Geist zurückgelassen und durch ihn selber sind wir mit Jesus selber verbunden. Paulus schreibt an die Philipper im ersten Kapitel: Ich bin ganz sicher, Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Gott wird das gute Werk vollenden. Und an die Gemeinde in Thessaloniki schreibt er im letzten Kapitel: Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Geist, Seele und Leib mögen euch unversehrt und untadelig erhalten bleiben bis zur Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch ruft. Er wird es auch tun. Jesus ist treu, selbst wenn ich manchmal versage. Und er wird mich bewahren und das zu einem guten Ende führen, was er in mir angefangen hat. Alles, was ich tun muss, ist, nah bei ihm zu bleiben. Jesus selber sagt in Johannes 15, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Nah an Jesus dranbleiben, ihm treu bleiben, das ist alles, worauf es ankommt. Denk an Menas. Jesus steht neben dir, legt seine Hand auf deine Schulter wie ein Freund. Alles, was du tun musst, ist, von dir weg und auf ihn hinzuzeigen. Jesu Auftrag ist kein Job wie jeder andere. Er ist speziell auf dich zugeschnitten, nach deinen Möglichkeiten, und nur du kannst ihn tun. Und Jesus hilft dir dabei. Du bist nicht allein. Wer allerdings dieses Angebot ausschlägt, nun, für den hat Jesus auch ein harsches Gerichtswort bereit. Wohlgemerkt, dieses Wort gilt für einen Knecht, für einen Verwalter des Herrn. Für mich war dieses Gleichnis eine gewisse Warnung, aber vor allen Dingen und in erster Linie eine Ermutigung. Was ich mir wirklich wünsche, ist einmal von Jesus etwas Ähnliches wie die ersten beiden Verwalter zu hören. Das war okay so, Frank. Willkommen zu Hause. Und das wünsche ich Ihnen auch. Amen.